Hallo und herzlich willkommen heute zur 228. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe oder hin und wieder, wie zum Beispiel auch heute, Fahrgastfragen beantworte. Das ist heute die dritte und damit die letzte Folge meiner kleinen Frankreich-Serie. In der ersten Folge haben wir gesehen, wie in Bordeaux ein altes Bodenmodell ins Wanken gerät. Kies war König und plötzlich wird Wasserhaltefähigkeit wichtiger als Drainage. In der zweiten Folge sind wir durch Burgund gefahren und haben beobachtet, wie die Hierarchie selbst ins Rutschen kommt. Grand Cru bleibt Grand Cru, aber nicht jeder heiße Jahrgang macht diese Größe noch automatisch plausibel. Heute steigen wir in eine Region ein, die von außen oft wie das Gegenteil von Problem wirkt. Feier, Prestige, Luxus, Perlage. Eine Region, die viele eher mit Anlass verbinden als mit Analyse. Und genau deshalb ist sie für diese Serie so wichtig. Denn die Champagne zeigt vielleicht klarer als jede andere französische Region, wie tief Klima, Markt und Stil ineinandergreifen können, ohne dass der Mythos von außen sofort reißt. Auch heute habe ich wieder eine Fahrgastfrage im Gepäck. Eine Hörerin schreibt: Warum schmecken manche Champagner heute eigentlich so breit, obwohl sie formal trocken sind? Und stimmt es wirklich, dass Brut Nature die ehrlichste Form von Champagner ist? Das sind zwei ausgezeichnete Fragen, denn sie führen mitten in das eigentliche Missverständnis der Region. Wir fahren heute nicht in die Champagne als Feiergetränk, wir fahren in die Champagne als Spannungssystem. Und wir beginnen mit einem Moment, der nur wenige Sekunden dauert, aber über Jahre entscheiden kann. Stell dir vor, wir stehen in einem Keller in der Champagne, nicht in einer gläsernen Tasting Lounge, nicht in einem Bild aus der Hochglanzwerbung, sondern dort, wo Wein wirklich Wein wird. Flaschen liegen still, unspektakulär, lange auf der Hefe. Draußen mag die Welt Champagner mit Partys, Yachten und großen Nächten verbinden. Hier unten geht es um Zeit, um Druck und um Geduld. Und dann kommt dieser eine Moment, das Dégorgement. Die Flasche wird geöffnet, der Hefepropf schießt heraus, der Wein verliert auf einen Schlag seinen langen Kontakt zur Hefe und tritt in eine andere Phase seines Lebens ein. Er wird nicht schlagartig ein anderer Wein, aber er steht nun anders in der Welt. Nackter, verletzlicher, offener. Und genau jetzt entscheidet sich oft, wie gut alles, was vorher geschehen ist, wirklich zusammenpasst. Denn Champagner entsteht nicht einfach aus Schaum. Er entsteht aus einem präzise gebauten Verhältnis von Grundwein, Reserve, zweiter Gärung, Hefelager, Dégorgement und Dosage. Dosage, ja, das ist jenes kleine Quantum Wein, das nach dem Öffnen wieder eingefüllt wird. Mal mit etwas Zucker, mal ohne. Wie viel, das ist eine der zentralen Entscheidungen der ganzen Region. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht ist das schon die erste Korrektur. Champagne ist nicht deshalb groß, weil sie Bläschen hat. Sie ist groß, weil sie aus einem ganzen Bündel kontrollierter Eingriffe eine Form von Wein schafft, in der Herkunft, Zeit und Verfahren untrennbar werden. Bevor wir ins historische Modell einsteigen, ein kurzes Bild der Region, denn die Champagne ist innen viel verschiedener, als ihr Mythos vermuten lässt. Von außen Kreide, Chardonnay, Pinot Noir, Perlage, Häuser. Ein homogener Block. Von innen ein Mosaik sehr, sehr unterschiedlicher Landschaften und Stile. Die Côte de Blanc, der klassische Kreideraum des Chardonnay, straff, präzise, langlebig. Die Montagne de Reims, kein Block, sondern ein Halbkreis unterschiedlicher Expositionen. Südliche, östliche und nördliche Lagen erzeugen sehr, sehr verschiedene Weine. Gerade nordexponierte Parzellen gewinnen in warmen Jahren an Bedeutung, weil sie Frische besser halten. Was früher Nachteil war, wird heute Qualitätspuffer. Die Vallée de Marne. Differenzierter als das Kurzbild vom Meunier-Raum vermuten lässt. Ei, kreidenah, Pinot geprägt, südorientiert. Weiter westlich tonreichere Böden, heterogenere Expositionen, Meunier bestimmend. Und dann die Côte d'Or im Süden, wärmer, geologisch verwandt mit Chablis, landschaftlich fast burgundisch. Kimmeridge-Kalk, Pinot Noir, Familienbetriebe, oft mehr Mut als Kapital. Wer dort durch die Weinberge fährt, fühlt sich manchmal wirklich eher in Chablis als in Epernay. Genau dort zeigt sich besonders direkt, was in der Champagne gerade wirklich auf dem Spiel steht. Wo die großen Häuser mit ihrem Reservepuffer nicht abfedern, sieht man sehr klar, was der Klimawandel mit einem Terroir macht. Man könnte sagen, die großen Namen der Champagne wirken wie ein Vorhang. Dahinter liegt eine Region, die innerlich so verschieden gebaut ist wie kaum eine andere Appellation in Frankreich. Rais und Epernay sind keine 10 Kilometer voneinander entfernt und die Weine dazwischen können stilistisch Welten auseinander liegen. Das ist keine Schwäche, das ist eine gewaltige Ressource, die die Region gerade erst beginnt, systematisch zu erschließen. Historisch war Champagne ein Grenzklimasystem. Genau daraus bezog die Region ihre Autorität. Reife war hier nie selbstverständlich. Hohe Säure, kühle Präzision, nervige Grundweine. Das war nicht Nebeneffekt, das war Ausgangslage. Champagne musste also über Jahrzehnte lernen, wie man aus einem klimatisch heiklen Raum große, balancierte, langlebige Weine baut. Und dafür hatte die Region ihre Werkzeuge. Erstes Werkzeug, die Vin Clair, die stillen Grundweine. Großer Champagner beginnt nicht mit Perlage, er beginnt mit Grundweinen, die Säure, Alkohol, Textur und Lagerfähigkeit bereits tragen müssen. Wer nur den fertigen Champagner trinkt und nie darüber nachdenkt, was im Stillwein bereits angelegt sein muss, der versteht die Region im Grunde nicht. Zweites Werkzeug, die Reserveweine. Stell dir einen Keller vor, in dem Weine aus 10 verschiedenen Jahrgängen nebeneinander lagern und warten. Das sind die Reserveweine. Kein hübsches Zusatzwissen, sondern eigentliches Kapital. Ein junger Jahrgang bringt Frische, Helligkeit und Kontur. Ältere Reserveweine bringen Ruhe, reife Komplexität, Textur und eine andere Zeitlichkeit. Die Reserve perpetuelle schärft diese Logik noch einmal. Jedes Jahr wird ein Teil entnommen und durch den neuen Jahrgang ersetzt. Ein lebendes Gedächtnis aus Wein. Die Champagne baut also nicht nur Wein, sie baut Zeit. Drittes Werkzeug, die Dosage. Über sie wird heute gern moralisch gesprochen. Fast so, als wäre jedes Gramm Zucker schon ein Verdachtsmoment. Historisch war sie jedoch kein Trick, sondern ein zentrales Instrument. In einem säurestarken, oft eher strengen Grundweinsystem half die Dosage dabei, die Schärfe des Säuregerüsts zu moderieren und den Wein nach dem Dégorgement in ein stimmigeres Gleichgewicht zu bringen. Nicht bloß Süße, sondern letzte architektonische Justierung. Die Champagne war lange ein reifer Absicherungssystem. Sie musste lernen, wie man in einem kühlen Klima Frische nicht nur bewahrt, sondern in Balance übersetzt. Und genau dieses Modell verschiebt sich jetzt. Der Klimawandel hat die Champagne in einen neuen Zustand versetzt. Nicht plötzlich, nicht in einer einzigen Katastrophe, sondern schleichend und inzwischen sehr, sehr deutlich. Die Durchschnittstemperaturen sind gestiegen. Die Lese rückt früher nach vorn, im Schnitt bis zu 2 Wochen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Zuckergrade, die früher hart erarbeitet werden mussten, sind heute deutlich leichter erreichbar. Gleichzeitig sinkt die Apfelsäure, die pH-Werte steigen. Das alte Säurepolster, auf das sich die Region so lange verlassen konnte, wird weniger selbstverständlich. Das klingt zunächst fast wie eine Entlastung. Reife leichter erreichbar, weniger Chaptalisierung nötig, weniger grüne Grundweine. Wo ist das Problem? Das Problem ist, Reife und Spannung laufen nicht mehr automatisch zusammen. Mehr Zucker heißt nicht automatisch mehr Präzision. Ein wärmerer Jahrgang heißt nicht automatisch größerer Champagner. Manche Weine warmer Jahrgänge, wie Teile von 2015 und 2020, wirkten vegetabil, aromatisch verschoben oder in der phenolischen Reife nicht vollständig gelöst. 2022 ist dagegen besonders interessant. Derselbe Wärmedruck von außen, aber vielerorts deutlich harmonischere Weine, die phenolisch besser integriert waren und die gefürchteten pflanzlichen Töne kaum zeigten. Derselbe Druck, nicht dasselbe Ergebnis. Genau daran erkennt man, die Champagne ist heute nicht einfach mit mehr Reife konfrontiert, sie ist konfrontiert mit komplexerer Reife. Die Champagne muss also heute nicht mehr in erster Linie Reife sichern, sie muss Spannung retten. Das ist vielleicht die präziseste Formel für die Gegenwart. Die Champagne verschiebt sich vom Reifeabsicherungssystem zum Spannungsmanagementsystem. An dieser Stelle muss man einen Unterschied sehr sauber machen. Säure ist messbar, Spannung ist größer. Spannung ist nicht nur analytische Frische, sie ist auch Textur, Vertikalität, Salzigkeit, Druckaufbau, die Fähigkeit eines Weins, trotz Reife nicht in Breite aufzugehen. Ein Champagner kann formal eine ordentliche Säure haben und dennoch weich und flächig wirken. Ein anderer kann bei ähnlichen Analysewerten deutlich straffer, heller, innerlich gespannter dastehen. Zwei Weine auf dem Papier vergleichbar, im Glas Welten auseinander. Genau deshalb reicht der Blick auf Zucker und Säure allein nicht mehr. Unter wärmeren Bedingungen muss Spannung stärker aus dem Zusammenspiel gebaut werden. Lesetermin, Grundwein, Reserve, Entscheidung für oder gegen malolaktische Gärung, also ob die Äpfelsäure in weichere Milchsäure umgewandelt wird oder nicht, Dosage, Degorgement und Ausbau. Die Arbeit verlagert sich nicht nur in den Weinberg, sie verlagert sich in die ganze innere Choreografie des fertigen Champagners. Früher half das Klima der Champagne dabei, ein Spannungsversprechen fast schon mitzuliefern. Heute muss die Region dieses Versprechen viel bewusster organisieren. Und genau darum schmecken manche Champagner heute breiter, obwohl sie formal trocken sind, weil Trockenheit allein noch keine Spannung garantiert. Erinnere dich an unsere Hörerfrage. Stimmt es wirklich, dass Brut Nature die ehrlichste Form von Champagner ist? Im gehobenen Champagner-Diskurs gilt niedrige Dosage oft als moralisches Gütesiegel. Weniger Zucker, mehr Wahrheit. Weniger Make-up, mehr Ort. Das klingt zunächst plausibel. Wenn Grundweine reifer und von Natur aus balancierter sind, braucht es tatsächlich weniger Dosage, um sie in Form zu bringen. Und eine niedrigere Dosage lässt Kreidegriff, Salzigkeit, Fruchtkern und Textur oft direkter hervortreten. Aber daraus folgt eben nicht, dass sie automatisch die höhere Form wäre. Denn Dosage macht mehr als bloß ein paar Gramm Zucker zu liefern. Eine klug gesetzte Dosage kann den Mittelgaumen runder schließen. Sie kann Bitternoten abfedern, sie kann den Nachhall verlängern und ordnen. Sie arbeitet nicht nur auf der Achse süß-trocken. Sie arbeitet an Textur, an Proportion und an Spannungsverteilung. Ohne Dosage wirkt ein Wein nackter, direkter, vielleicht mineralischer, aber er verliert auch Puffer. Je niedriger die Dosage, desto weniger Schutz vor Fehlstellen. Ein Wein ohne Dosage verzeiht nichts. Wenn Grundwein, Schwefelmanagement und Degorgement exakt sitzen, kann das großartig sein. Wenn nicht, wirkt der Wein nicht ehrlicher, sondern schlicht fragiler. Brut Nature ist nicht die moralisch höhere Wahrheit der Champagne. Brut Nature ist die exponiertere Form der Champagne. Die richtige Frage lautet also nicht, wie wenig Dosage geht noch, sondern was braucht dieser Wein, um seinen inneren Bauplan glaubwürdig zu zeigen. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den viele Etiketten nur andeuten, der aber eigentlich zentral ist. Das Degorgierdatum. Mit dem Degorgement endet die Reife auf der Hefe. Der Wein verliert seinen langen Hefeschutz und beginnt, anders mit Sauerstoff, Textur und Aromatik umzugehen. Deshalb ist das Degorgierdatum kein Nerddetail. Es ist echte Qualitätsinformation. Vor allem bei niedrig dosierten Weinen, bei denen der schützende Effekt einer etwas höheren Dosage fehlt, ist es hochrelevant, ob eine Flasche gerade frisch degorgiert wurde oder schon länger auf dem Korken steht. Aber auch hier gilt, das Datum allein reicht nicht. Der Basisjahrgang bleibt oft entscheidender, weil er den klimatischen Kern des Weins markiert. Zwei Flaschen mit ähnlichem Degorgierdatum können sehr unterschiedlich ticken, wenn ihr Basisjahrgang ein anderer ist oder der Reserveanteil anders gebaut wurde. Zeit in der Champagne beginnt eben nicht erst nach dem Degorgement. Sie beginnt schon viel früher im Verhältnis von jungem Wein und Reserve. Und genau deshalb ist eine der stillen Revolutionen der Champagne die Transparenzkultur. Basisjahrgang, Degorgierdatum, Dosage, Editionslogik, Grundweinverkostungen, all das wird heute viel stärker offengelegt. Das ist nicht bloß Service für Freaks, es ist Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses. Champagne wird nicht weniger gebaut, sie wird lesbarer gebaut. Ein Kapitel der Champagne hat sich in den letzten Jahren tief verändert. Die Spannung zwischen großen Häusern und Winzern. Die alte Erzählung ist einfach. Hier die Grande Marque, Marke, Kontinuität, Luxus. Dort die Winzer, Ort, Authentizität, kleine Mengen. Diese Gegenüberstellung ist eingängig, aber zu grob. Tatsächlich konkurrieren in der Champagne weniger Industrie und Wahrhaftigkeit als verschiedene Arten, Ort durch Prozess zu organisieren. Die großen Häuser bauen Identität über Reserve, Editionslogik, Einkaufshorizont und Stilkontinuität. Ihre Stärke liegt darin, Variation zu kontrollieren. Sie können über Jahre, über Jahrzehnte Wiedererkennbarkeit auf hohem Niveau sichern, gerade weil sie mit enormen Reservebeständen und großer Assemblagekompetenz arbeiten. In einer Phase klimatischer Volatilität ist das keine Schwäche, es ist eine enorme Fähigkeit. Die Winzerseite hat die Region zugleich tief verändert. Parzellenscharfe Vinifikation, Einzellagenabfüllung, Grundweinfokus, Gastronomieorientierung, all das hat die Champagne burgundischer gemacht. Dieser Druck hat auch die Häuser verändert. Mehr Parzellenkarten, mehr Herkunftssprache, mehr ökologische Profilierung. Aber auch hier lohnt sich Nüchternheit. Nicht jeder kleine Winzer macht automatisch die spannendere Champagne. Viele, viele Weine leiden unter hohen Erträgen, schlecht getimter Lese und schlicht fragiler Weinbereitung. Manches klingt im Etikett aufregender, als es im Glas ist. Gerade deshalb gilt in der Champagne, der Produzent erklärt oft mehr als die Adresse. Nicht, weil der Ort unwichtig wäre, sondern weil der Ort hier nur durch eine sehr, sehr starke Prozessschicht wirklich lesbar wird. Nicht Haus gegen Winzer, sondern zwei verschiedene Möglichkeiten, Ort durch Zeit, Reserve und Verfahren glaubwürdig zu machen. Je schwieriger Spannung zu sichern ist, desto wichtiger werden Entscheidungen im Weinberg. Genau deshalb ist Nachhaltigkeit in der Champagne keine PR-Nische, sie ist eine Stilfrage. Die Region setzt dabei auf ein breites Spektrum von Ansätzen. Begrünung, Biodiversitätskorridore, Präzisionsspritzung, Kupferreduktion, Laubwandmanagement. Das Ziel ist in allen Fällen dasselbe, Resilienz. Reife verzögern, Wasserstress puffern, die Äpfelsäure länger halten, das Säure- und Spannungsprofil schützen. Der Bioanbau wächst in der Champagne langsamer als in vielen anderen französischen Weinbaugebieten. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil das feuchte, jahrgangsanfällige Klima mit hohem Pilzdruck die Umstellung ökonomisch riskanter macht. Deshalb spielen Umweltzertifizierungen eine zentrale Rolle. Nicht als Ersatz für Bio, sondern als regionaler Breitenstandard, der konventionelle, biologische und teils auch biodynamische Betriebe unter einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsrahmen verbindet. Champagner setzt weniger auf Reinheitsgesten als auf belastbare Systeme der Risikosteuerung, auch wenn die radikaleren ökologischen Wege mittlerweile sichtbar an Gewicht gewinnen. Und die Region organisiert diese Antwort institutionell. Ein eigenes Forschungszentrum in Rees bündelt Versuchswesen und Anpassungsstrategie. Neue Rebsorten im Versuchsanbau folgen derselben Logik. Nicht Aromaexotik, sondern Resilienz. Nicht Revolution, sondern Schutz des alten Klangraums unter neuen Bedingungen. Nirgends zeigt sich klarer als hier. Die Champagner antwortet auf die Gegenwart weniger romantisch als organisiert. Wie ernst die Lage genommen wird, zeigt ein Blick über den Ärmelkanal. In England stehen inzwischen rund 4.500 Hektar Reben. Die dominierenden Sorten sind genau jene, auf denen auch die Champagner beruht. Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Das ist kein folkloristischer Nebenschauplatz mehr. Das ist ein ernstzunehmender Kühlklimaraum. Einige Champagnerhäuser haben das längst verstanden. Taittinger hat in Kent ein eigenes Projekt aufgebaut, die Domaine Evremont. 69 Hektar in der Nähe von Canterbury. Bodenvorbereitung ab 2017. Reben eingepflanzt, Kellerei gebaut. 2025 kam die erste Cuvée auf den Markt. 8 Jahre von der Idee bis zur Flasche. Das ist kein Nebenprojekt, das man aus Langeweile angeht. Das ist eine strategische Entscheidung mit sehr, sehr langem Zeithorizont. Was steckt dahinter? Taittinger hat die Rechnung offen kommuniziert. Wenn die Champagne wärmer wird, werden die Grundweine reifer, die Säure flacher, das alte Spannungsversprechen schwerer einzulösen. England hingegen bleibt vorerst kühler. Die Kreideformation setzt sich geologisch fort, im Prinzip dieselbe Schicht, die in Rees zutage tritt. Was sich geändert hat, ist nicht der Boden, es ist das Verhältnis zwischen Boden und Temperatur. Auch Franken-Pommery ist in England mit eigenen Flächen aktiv. Man könnte es so formulieren, Taittinger kauft in Kent nicht Boden, sondern Kälte. Und Kälte ist in einer Welt, in der die Champagne wärmer wird, vielleicht der knappste Rohstoff von allen. Natürlich gibt es auch eine andere Seite. England hat eigene Risiken, feuchte Sommer, Mehltaudruck, politische Unsicherheit nach dem Brexit, fehlende Infrastruktur in manchen Regionen. Niemand weiß heute mit Sicherheit, ob englische Schaumweine jemals dasselbe Prestige aufbauen können wie in der Champagne. Aber Taittinger und Franken-Pommery wetten nicht auf Gewissheit, sie wetten auf Resilienz. Die Champagne antwortet nicht nur im Stil, sie antwortet inzwischen auch im Raum. Wenn man all das zusammennimmt, zeigt die Champagne einen sehr modernen Widerspruch. Sie ist vielleicht die erfolgreichste Region der Welt darin, Verfahren in Prestige zu übersetzen. Reserve, Zeit, Hausstil, Perlage, Luxus, Gastronomie, all das funktioniert noch immer. Gleichzeitig hängt ihre Zukunft an etwas sehr Zerbrechlichem, der Fähigkeit, ein altes Spannungsversprechen unter neuen Bedingungen weiter plausibel zu machen. Das heißt, die Champagne muss heute 2 Dinge zugleich leisten. Sie muss ihre organisierte Autorität bewahren, Häuser, Reserve, Kontinuität und Prestige, und sie muss präziser werden in Ort, Grundwein, Lesetermin, Dosage, Degorgement und Weinbergsarbeit. Wenn sie nur das erste tut, wird sie museumshaft. Wenn sie nur das zweite tut, wird sie nervös und inkonsistent. Die Größe der Region liegt genau darin, beide Bewegungen zugleich auszuhalten. Was nehmen wir also aus dieser Fahrt in die Champagne mit? Dass hier nicht einfach nur Schaumwein verfeinert wird. Ein altes Reifeabsicherungssystem wird zum Spannungsmanagementsystem. Säure reicht nicht mehr, Spannung muss gebaut werden. Brut Natur ist nicht die moralisch höhere Wahrheit, sondern die exponiertere Form des Weins. Häuser und Winzer stehen nicht für Gut und Böse, sondern für verschiedene Arten, Ort durch Prozess zu organisieren. Und eine Region, die nach außen oft homogen wirkt, ist im Inneren viel differenzierter, fragiler und präziser, als ihr Mythos vermuten lässt. Champagne bleibt groß, wenn sie ihre Werkzeuge nicht verleugnet, sondern neu justiert. Nicht Reife ist heute das Problem, nicht einmal Größe, sondern die Frage, ob die Region ihr altes Versprechen von Frische, Vertikalität und Noblesse unter veränderten Bedingungen weiter glaubwürdig einlösen kann. Und genau deshalb gehört auch die Champagne in dieses Labor Frankreich. Gerade dort, wo die Tradition am schwersten wiegt, wird am frühesten sichtbar, wie sich Wein neu erfinden muss. Willkommen im Labor Frankreich.